Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der USA-Reise von Kanzlerin Merkel zeichnet sich keine Lösung aktueller Streitfragen ab. Sie habe sich mit US-Präsident Trump über den Stand der Verhandlungen ausgetauscht, sagte Merkel mit Blick auf die Zölle, die die USA für Stahl und Aluminium aus der EU angekündigt haben. Die Entscheidung liege nun bei Trump. Der US-Präsident beharrte zudem darauf, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen müsse.
Auf den ersten Blick sieht es wie ein Alleingang des US-Präsidenten aus. Doch Donald Trump und Angela Merkel laufen nah beieinander. Die Stimmung wirkt gelöst, trotz großer Streitthemen. So fordert Trump von Deutschland mehr Verantwortung in der Weltpolitik und mehr Geld für Verteidigung. Ich sage nicht Deutschland allein, auch andere Länder müssen mehr bezahlen. Wir schützen Europa und wir zahlen mehr als jeder andere. Die NATO ist wundervoll, aber sie hilft Europa mehr als uns. Merkel zeigt sich offen.
Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wenn Konflikte vor unserer Haustür stattfinden, dass dann andere einspringen werden und wir keinen Beitrag leisten müssen. Und dieser Beitrag wird in den nächsten Jahren wachsen müssen.
Trump kritisiert auch den Handelsüberschuss Deutschlands und Europas. Merkel wirft die Bedeutung deutscher Unternehmen in die Waagschale, die in den USA investieren und Arbeitsplätze schaffen.
Wir können mit Stolz sagen, dass nicht nur hunderttausende Autos aus Deutschland nach Amerika exportiert werden, sondern dass von Amerika in die Welt hunderttausende von deutschen Firmen gebaute Autos in die Welt exportiert werden.
Trump droht der EU mit Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Ob Merkel ihn davon abbringen konnte, ist noch unklar. Offen bleibt auch, ob sie den Präsidenten überzeugen konnte, nicht aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Im Gegensatz zum letzten Besuch im Weißen Haus gibt es dieses Mal immerhin einen herzlichen Händedruck. Trump und Merkel waren sichtlich bemüht, ihr Verhältnis zueinander zu verbessern. Doch über die warmen Worte hinaus kann die Kanzlerin keine handfesten Ergebnisse mit nach Hause nehmen. Die Differenzen bleiben. Sowohl beim Thema Handel als auch beim Atomabkommen mit dem Iran und bei den Verteidigungsausgaben für die NATO.
Die Forderung der USA, Deutschland müsse seinen Verteidigungshaushalt kräftiger aufstocken, führt auch hierzulande zu Diskussionen. Dabei geht es um Zusagen gegenüber der NATO. Alle Mitgliedstaaten hatten sich verpflichtet, bis 2024 mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung und Militär aufzuwenden. Deutschland liegt derzeit bei etwa 1,2%.
Für ihn ist die Sache klar. Deutschland zahlt viel zu wenig. Der neue US-Außenminister Pompeo antwortet auf eine Journalistenfrage, ob die Bundesregierung genug tue, das 2%-Ziel zu erfüllen, knapp und klar. Nein, Deutschland soll tun, wozu es sich verpflichtet hat. Der Koalitionspartner SPD gibt zurück. Bisher habe Deutschland seine Verpflichtungen in der NATO immer erfüllt. Doch Verbesserungen seien nötig.
Wir sind uns alle einig in der Koalition, dass die Verteidigungsausgaben in den nächsten 4 Jahren steigen müssen. Die SPD sagt immer, es lohnt sich nicht so richtig, über abstrakte Zahlenwerke zu diskutieren. Was wir wollen, ist eine 100%ige Ausstattung der Bundeswehr.
Deutschland will jetzt wieder stärker in Verteidigung investieren. Die Ausgaben sollen von derzeit knapp 37 Milliarden Euro auf fast 44 Milliarden im Jahr 2021 steigen. Das ist den einen zu viel, den anderen viel zu wenig.
Tatsache ist, dass die Bundeswehr kaputt gespart ist und es muss Geld in die Hand genommen werden, viel Geld in die Hand genommen werden, um die Bundeswehr wieder im Bündnis einsetzen zu können, als verlässlichen Partner einsetzen zu können.
Während Jahr für Jahr und auch jetzt im neuen Haushaltsentwurf beim Verteidigung immer wieder mehr Milliarden draufgelegt werden und Frau von der Leyen ja trotzdem ihre Probleme nicht gelöst kriegt, wird immer wieder viel weniger für Diplomatie und Entwicklung ausgegeben.
Wollte Deutschland 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben, wären dies derzeit etwa 70 Milliarden Euro. Experten bezweifeln, dass so viel Geld sinnvoll investiert werden kann.
Die EU-Finanzminister sind uneins über eine höhere Besteuerung von Digitalkonzernen wie Amazon, Facebook und Google. Die EU-Kommission hat eine Ertragssteuer von 3% vorgeschlagen. Sie kritisiert, dass die betreffenden Unternehmen in Europa hohe Umsätze und Gewinne verbuchen, aber kaum Steuern zahlen. Bedenken gegen den Kommissionsvorschlag gibt es vor allem aus Irland, Luxemburg und Malta. Deutschland hält sich bedeckt. In Steuerfragen müssen die EU-Staaten einstimmig entscheiden.
Wenn diese Journalistin in Sofia auf der Pressekonferenz etwa Google nutzt, macht der Konzern den Umsatz in Bulgarien. Steuern aber zahlt Google woanders, vornehmlich dort, wo kaum Steuern zu zahlen sind. Manche sagen auch in Steueroasen. Jeder weiß, dass es auch eine große moralische Frage ist, dass die größten Unternehmen der modernen Zeiten nicht wirklich ihren Anteil an öffentlicher Verpflichtung übernehmen. Die digitalen Giganten zahlen nicht dasselbe wie die kleinen und mittleren Unternehmen. Erklären Sie das mal den Bürgern. Viel Glück.
Good luck.
Apple und Google bündeln ihre Europagewinne jeweils am Firmensitz in Irland. 2014 soll Apple dort nur 0,005% Steuern gezahlt haben. Die EU-Kommission will, dass Digitalunternehmen ab einer bestimmten Größe bald auch dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze machen. Vor allem kleinere EU-Mitglieder sind skeptisch. Es ist sehr kompliziert. Wir gehören zu den Vorsichtigen.
Wir werden das ganz alleine machen als EU, wird diese Digitalsteuer sehr wenig wirksam sein.
Die Kritik, zu erwartende Einnahmen seien vergleichsweise gering. Zudem könnte die neue Steuer den Handelsstreit mit den USA nur noch verschärfen. Die Digitalsteuer ist für viele eine Frage von Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit geworden. Ihre Umsetzung ist aber kompliziert, die nationalen Befindlichkeiten in Sachen Steuern besonders hoch. Da braucht es noch viele Kompromisse und Überzeugungsarbeit.
Gegen österreichische UN-Soldaten sind Vorwürfe laut geworden. Sie sollen 2012 auf den von Israel besetzten Golanhöhen eine Gruppe syrischer Geheimpolizisten nicht vor einem Hinterhalt gewarnt haben. Dazu gibt es ein Video, das der Wiener Wochenzeitung Falter zugespielt wurde. Das Wiener Verteidigungsministerium prüft den Vorfall. Es will innerhalb eines Monats klären, ob eine Warnung vor dem Hinterhalt von der im UN-Mandat geforderten Neutralität der Blauhelmsoldaten gedeckt gewesen wäre.
Haben sich die österreichischen UN-Soldaten korrekt verhalten oder nicht? Im September 2012 hatten sie die Vorbereitungen zu einem Hinterhalt mutmaßlich Aufständischer gegen eine syrische Patrouille auf den Golanhöhen gefilmt und kommentiert, ohne einzugreifen. Der Hauptvorwurf: Das Fahrzeug mit 9 syrischen Polizisten hatte unmittelbar vor dem Feuerüberfall den UN-Stützpunkt passiert. Die dort stationierten österreichischen Soldaten hätten die Syrer ohne Warnung durchgewinkt und damit zu der Vorwurf den bevorstehenden Tod der Polizisten wissentlich in Kauf genommen. Alle 9 Insassen der Patrouille kommen bei dem Überfall ums Leben. Die Frage ist nun, verbot das UN-Mandat den österreichischen Soldaten einzugreifen oder hätten diese aus humanitären Gründen in jedem Fall die Syrer vor dem Hinterhalt warnen müssen? Das österreichische Verteidigungsministerium hat mit dem heutigen Tag eine Untersuchungskommission eingesetzt. Es sieht aber die Verantwortlichkeit für militärische Befehlslagen in Blauhelmaktionen grundsätzlich bei der UNO.
Die Führung dieses Einsatzes, die Planung des Einsatzes, die militärische Aufklärung, die Versorgung, also alles das, was den militärischen Einsatz beinhaltet, ist Aufgabe der UN. Das ist nicht Aufgabe Österreichs. Daher ist es auch natürlich Aufgabe der UN, etwaige Fehlentwicklungen Einhalt zu gebieten.
Diese kommentierte in einer Stellungnahme das Geschehen heute folgendermaßen: Die UNO erwartet von ihren Blauhelmen, dass sie zu aller Zeit die höchsten professionellen und ethischen Standards zeigen und befolgen. Auch vom Ergebnis der Untersuchungskommission wird abhängen, ob sich die beteiligten österreichischen UN-Soldaten künftig vor einem Gericht verantworten müssen.
Auf der Baustelle für einen neuen Flughafen im türkischen Istanbul häufen sich nach Gewerkschaftsangaben tödliche Unfälle. In den 4 Jahren seit Baubeginn kamen demnach mindestens 32 Arbeiter ums Leben. Die meisten Unfälle passierten durch Stürze aus großer Höhe und durch überladene Bauschuttlaster. Die regierungskritische Gewerkschaft führt das vor allem auf Zeitdruck zurück. Der Flughafen soll am 29. Oktober eröffnet werden, dem Tag der Republikgründung.
In Russland hat das erste schwimmende Atomkraftwerk abgelegt. Am Vormittag verließ die Akademik Lomonossow die Werft in St. Petersburg. Das 150 Meter lange Schiff verfügt über 2 Atomreaktoren, die nun mit Brennstäben bestückt werden sollen. Ab Mitte 2019 soll das AKW russische Außenposten im Osten Sibiriens mit Strom versorgen. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert das Projekt als riskant und warnt vor einem schwimmenden Tschernobyl.
Bundesgesundheitsminister Spahn will das Personal in der Altenpflege aufstocken. Ziel sei, dass jede der stationären Einrichtungen zusätzliche Pflegekräfte bekomme, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Im Mai wolle er dazu einen Entwurf vorlegen. Spahn geht damit über die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Zahl von 8.000 zusätzlichen Stellen hinaus. Nach kürzlich veröffentlichten Zahlen fehlen in Deutschland derzeit etwa 23.000 Altenpfleger.
Der Film Drei Tage in Quiberon der Regisseurin Emily Attef hat bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin 7 Auszeichnungen gewonnen, unter anderem die Goldene Lola. Hauptdarstellerin Marie Bäumer wurde für ihre Rolle als Romy Schneider ausgezeichnet. Regisseur Fatih Akin bekam die Silberne Lola für das NSU-Drama Aus dem Nichts und Mitautor und Regisseur Haag Bohm den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie.
Der erste FC Köln steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Der Tabellenletzte unterlag in Freiburg mit 2:3 und kann in den verbleibenden beiden Spieltagen den Rückstand auf den Relegationsplatz nicht mehr aufholen.
Mit viel Beifall von den eigenen Fans wurden die Spieler des ersten FC Köln trotz des nun feststehenden Abstiegs in Freiburg verabschiedet. Dabei waren die Gastgeber in Schwarz-Rot lange die bessere Mannschaft und gingen durch Nils Petersen in der 14. Spielminute früh in Führung. Mike Franz hatte geflankt. 8 Minuten später bekam Freiburg nach Foul von Höge an Petersen zu Recht einen Strafstoß. Christian Günther vergab gegen Timo Horn. So ging es mit dem 1:0 in die Pause. 7 Minuten nach Wiederanpfiff aber schien die Partie entschieden, als Petersen Horn umkurfte und zum 2:0 einschob, sein 15. Saisontor. 8 Minuten vor dem Ende gelang Bittencourt nach Flanke von Meret, der nicht mehr erwartete Anschlusstreffer, nur um in der 87. Minute wiederum durch Bittencourt das 2:2 folgen zu lassen. Diesmal hatte Risse geflankt. Köln hatte danach selbst noch die Chance zum Siegtor. Stattdessen gelang Freiburg das 3:2 durch Lukas Höhlers erstes Bundesligator. Köln musste in die zweite Liga. Freiburg verschafft sich Luft im Abstiegskampf.
Der HSV lebt noch. Und jährlich derselbe Film. Sie kommen aus aussichtsloser Situation zurück. Hamburg hatte 5 Punkte Rückstand auf Wolfsburg auf einem Nicht-Abstiegsplatz. In der 43. Minute verwandelte Bobby Wood einen Elfmeter zum 0:1. Der US-Amerikaner hatte zuletzt im August getroffen. Trainer Christian Titz aktiviert verloren geglaubte Talente. Auch Luis Holtby war schon abgemeldet. In Wolfsburg traf er kurz vor der Pause zum 0:2. 6 Jahre war er ohne Kopfballtreffer. Wolfsburg gelang durch Brekalo das 1:2, ermöglicht durch Abstimmungsprobleme zwischen Papadopoulos und Torwart Pollersbeck. Die Hamburger nur kurz irritiert. In der Nachspielzeit verschoss Kostic einen Elfmeter gegen Castells. Aber Luca Waldschmidt reagierte blitzschnell, traf zum 1:3. Sein zweites Karrieretor. Dem HSV fehlen nur noch 2 Punkte auf Wolfsburg. Jedes Jahr derselbe Streifen.
Die weiteren Spiele München-Frankfurt 4:1, Berlin-Augsburg 2:2, Schalke-Mönchengladbach 1:1. Im Spiel Leverkusen gegen Stuttgart steht es kurz vor dem Ende 0:1. Bereits gestern besiegte Hoffenheim Hannover mit 3:1. Morgen trifft dann noch Mainz auf Leipzig und Bremen empfängt Dortmund. Die Tabelle. Hinter Meister München kämpfen Schalke, Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen und Leipzig um die weiteren Champions-League-Plätze, Frankfurt auf Rang 7. Die zweite Hälfte, Freiburg 14., dahinter Wolfsburg und Mainz punktgleich. Hamburg als Vorletzter darf weiter hoffen, Köln dagegen ist abgestiegen. Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am drittletzten Spieltag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Funkel gewann in Dresden mit 2:1 und kann mit 59 Punkten nicht mehr von einem der Aufstiegsplätze verdrängt werden. Die Lottozahlen. 2, 9. 11, 33, 47, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 29. April.
Der Westen und Nordwesten haben es morgen mit Wolken des Tiefs zu tun, das von der Biskaya nach Frankreich zieht. In der Nacht regnet es vom Südwesten bis in die Mitte hier und da. Einzelne Gewitter können dabei sein. Am Tag im Westen und Nordwesten kurze Lichtblicke. Gebietsweise regnet es mitunter Gewitter. Richtung Süden und Osten Sonne. Am Nachmittag lokale Wärmegewitter. Insgesamt können die Gewitter heftig ausfallen. In der Nacht 12 bis 6 Grad. Am Tag 12 Grad an der Nordsee. 29 Grad im Südosten. Am Montag gebietsweise Regen oder Schauer, Richtung Nordosten noch einzelne Gewitter, teils sonnige Momente, im Westen ist es windig. Am Dienstag wechselhaftes Wetter, am Mittwoch bessert sich das Wetter im Westen und Norden vorübergehend.
Wir sind wieder für Sie da um 23.05 Uhr. Ingo Zamperoni hat dann diese Tagesthemen für Sie mit Waffen gegen Strafzölle, Merkels Trump-Besuch und die Debatte um den Wehretat und Gespräch bei Obstkuchen. Gesundheitsminister Spahn trifft Hartz-IV-Kritikerin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.